Also ich habe auch kein Problem, gehasst zu werden und reich zu werden.
Ja?
Habe ich gar kein Problem mit. Also es kommt ja auch auf die Person drauf an. Ich habe lieber einen ganz kleinen Kreis von Menschen, die mich wirklich kennen und mich lieben, so wie ich bin.
Ja.
Als dann ganz viele Menschen um mich zu haben, die alles so tun, als würden sie mich lieben. Und nur weil ich denen gefallen will, gehe ich nicht meinen Zielen nach oder mit dem ich Geld verdiene. Und es ist ein bisschen einhergehend mit meinem Beruf.
Ja, das stimmt.
Also da gibt es so viel Konkurrenz und Neiddenken. Und wenn ich jetzt auf jedem das Recht machen wollen würde, dann könnte ich auch meinen Beruf, sage ich mal, an den Nagel hängen. Das macht dann...
Das stimmt, das geht gar nicht.
Deswegen.
Herzlich willkommen im Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblings-Business Podcast. Wir, Marissa und
Tobi,
freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Ja, von unserer Seite aus gab es ja eine etwas, ja, nicht wirklich längere Pause, aber schon jetzt 2 Wochen kein Podcast. Das lag einfach daran. Wir waren viel unterwegs und ich sag mal so, das, was wir hier machen, ist ja auch von unserer Seite aus ein Hobby und eine Herzensangelegenheit. Und ja, manchmal grätscht dann schon auch immer wieder das Leben und das Business, sage ich mal, dazwischen und deswegen.
Da gibt es kein Seating im Business Bistro, sondern eher im Flugzeug mit 5 Flügen in 3 Tagen.
Ja, die letzten Wochen waren schon sehr anstrengend, muss ich sagen.
Busy.
Wir waren viel unterwegs, wir waren viel am Reisen, beruflich. Deswegen kamen wir leider nicht dazu, Podcasts aufzunehmen. Aber dafür sind wir jetzt wieder im Studio mit einer neuen Folge für euch.
Und heute wollen wir uns mal ein paar Fragen stellen gegenseitig.
Ja, so ein bisschen mehr fokussiert ist es auf Thema, ich sag mal so Finanzen und Beziehung, beziehungsweise Unternehmertum und Beziehung. Und da haben wir so ein paar Fragen rausgesucht, die wir uns jetzt mal gegenseitig stellen werden. Sollen wir einfach direkt mal reinstarten in die Folge?
Würde ich schon sagen, ja. Bist du der Quizmaster?
Ja, ich stelle die Fragen. Würdest du lieber finanziell betrogen werden oder in der Beziehung?
Finanziell.
Ja, ich auch.
Oder?
100%, ja.
Also das andere lässt sich irgendwie da ausbaden. Das ist jetzt auch tatsächlich nicht das, also ist mir auch schon ein paar Mal passiert.
Ja, nee, ich kenn's auch. Also
finanziell betrogen zu werden.
Genau, finanziell betrogen
zu werden. Ja, also das ist mir schon häufig passiert tatsächlich.
Die emotionale oder also die Beziehungsebene finde ich tatsächlich auch viel, viel schlimmer, weil das kann einen ja auch richtig brechen.
Das ist auch viel wertvoller.
Ja, Geld kannst du immer wieder verdienen und reinholen und vielleicht, sage ich mal, auch dagegen dann vorgehen, klagen. Dass du vielleicht dann doch diesen Betrug wieder, sag ich mal,
machst. Wobei ich versuche eigentlich bei jeder Transaktion, wo es schief geht, trotz allem, auch wenn ich weiß, ich habe jetzt hier nicht die Schuld zu tragen, versuche ich trotzdem die Anwälte außen vor zu lassen. Nichts gegen euch Anwälte, aber es ist einfach immer zu teuer mit euch.
Ja, die werden immer sehr, sehr schnell, sehr pricey. Das ist,
ja, es bringt nicht das Ergebnis, dass ich, also meistens, außer ich muss halt aus, sagen wir mal, Verteidigungssicht, muss ich mit einem Anwalt arbeiten, aber ich gehe selten bis nie auf Angriff mit dem Anwalt, weil es eigentlich kein Ergebnis bringt.
Ja.
Dann irgendwann fangen an, beide Seiten zu lügen und irgendwie, ja, es ist ja so, dann endet es immer in so einem ranzigen Vergleich und dann kann man den finanziellen Betrug einfach auch durchlaufen lassen und sagen, okay, lessons learned, ich mach's nächstes Mal vielleicht anders.
Ich wollte gerade sagen, es kommt auch ein bisschen auf die Höhe drauf an, also je nachdem, wie hoch der finanzielle Betrug war. So Anwaltskosten können schnell sehr, sehr teuer werden und dann ist der eigentliche Streitwert, sage ich mal, um einiges geringer als die ganzen Anwaltskosten.
Ja, auch weil einfach, ich habe vor kurzem einen Fall gesehen bei einem Freund von mir, da haben die Anwälte sich dann halt regelmäßig zum Mittagessen getroffen und haben da Sachen besprochen. War ein übelst teuer Mittagessen, haben halt alles abgerechnet. Und
auch das Essen?
Ja, und dann hat sich ja logisch, da hat sich danach rausgestellt, dass die halt einfach Kumpels waren. Und die haben sich halt gegenseitig die Bücher voll gemacht und haben halt gesagt, ja, was ich vielleicht für 2000 Euro lösen lässt, waren dann halt 40.000 pro Seite.
Ich hatte das und aber auch schon
mal. Die rechnen nicht das Essen ab, die gehen jetzt ja nicht Filet Mignon essen und sagen dir hier 600 Euro für ein Essen, sondern die schlagen einfach 2 Stundensätze drauf. Dann ist das Essen trotzdem abgerechnet. Und deswegen, also ich finde, es ist systematisch grundsätzlich nicht so geschickt. Auch bei Deals gucken wir, dass die Anwälte rausbleiben. Anwälte dürfen einen Vertrag machen, aber Anwälte dürfen nicht verhandeln. Ich hatte noch
die
nie einen Anwalt.
Fehl am Platz, muss
ja,
ich sagen.
Ich hatte das noch nie einen Anwalt, der einen Deal verhandeln kann, ohne den Deal schlechter zu machen. Oder zu riskieren.
Ich überlege gerade, weil eigentlich ist auch der Anwalt da nicht in der Position für.
Nee, finde ich auch nicht. Der Anwalt ist unabdingbar, wenn es darum geht, Verträge zu checken und Sachen zu closen und zu sehen, was sind Gefahren. Aber nachher ein Ergebnis zu verbessern. Es ist natürlich so, es gibt solche und solche. Und jetzt driften wir kurz ab, aber ein Satz noch. der geneigte Anwalt ist für mich halt schon auch ein Pitbull und wenn der sich festgebissen hat, dann will der halt das Ding durchsetzen. Und da geht es ja auch viel um Philosophie und um Ego. Und ein Anwalt mit wenig Ego ist meistens auch nicht so erfolgreich. Das heißt, es bedingt sich nicht unbedingt positiv und deswegen glaube ich, dass Anwälte in der Deal-Verhandlung eher schädlich als förderlich sind. Bei uns dürfen Anwälte mit uns reden und uns Verträge geben. Anwälte reden nicht mit gegnerischen Anwälten und dreimal nicht mit dem Käufer, Verkäufer von dem Objekt.
Mhm. Ja, sehe ich auch als sinnvoll.
Ja.
Oder essentiell, sage ich.
Ist natürlich anders, wenn man von einer internationalen Brand verklagt wird oder so, dann braucht man manchmal einen Anwalt. Nächste Frage.
Nächste Frage. Partner oder Partnerin mit Unternehmensverständnis oder Partner oder Partnerin in einem normalen 9-to-5-Job?
Auf gar keinen Fall 9-to-5. Das führt nur zu Krieg.
Ich glaube, ja.
Das andere führt auch zu Krieg.
Ja. Aber den Krieg führen dann beide auf derselben Ebene und ich glaube, da ist ein höheres Verständnis da.
Ja, also sonst wird es ganz schlimm. Weil wenn das Verständnis nicht irgendwie da ist, dass halt am Wochenende oder halt dann auch mal 2 Jahre am Wochenende jedes Wochenende drauf geht, na, das wird schwierig. Auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte mir das in unserem Setup, so wie wir sind, immer gewünscht, dass ich eine Partnerin habe, die auch selbstständig ist und ihr Ding macht. Was ich mir nicht vorstellen konnte, ist aber, wie anstrengend es ist, wenn beide anfangen, erfolgreich zu werden und sich die Termine negativ überlappen. Und dann heißt, hey, da ist der Termin, aber ich kann da nicht und ich kann da nicht. Ich meine, wir haben das Thema ja jedes Wochenende gefühlt, weil bei dir andauernd irgendwelche Events sind. Ich meine, allein als wir jetzt in Dubai waren, hast du 7 Kooperationen abgesagt.
Das war, ja.
Um mal Urlaub zu machen, der kein Urlaub war, by the way, dann leider. Oder zum Glück, oder wie auch immer. Es gab nette Bekanntschaften. Grüße an den Taikan-Boy. Auf jeden Fall ist es trotzdem, da kommt eine richtig geiler Trip, kommt dann noch. Das werden wir sehr gut dokumentieren.
Ich hoffe, ich habe da richtig Bock drauf.
Dann müssen wir pro Stop einen Podcast aufnehmen.
Ja, oh, das wäre cool. Das wäre richtig cool.
Bagdad gehört irgendwie dazu, auf jeden Fall. Aber wie dem auch sei. Deswegen ist es auch sehr schwierig, aber es ist, glaube ich, noch schwieriger, wenn einer sagt, er zieht und der andere will gar nicht. Ich beobachte bei mir in meinem, sagen wir mal, älteren Freundeskreis 2 Situationen. Einmal haben die Partnerinnen, die einfach gar keine Meinung haben. Die sind halt einfach da. Und dann ist das andere Extrem, es sind halt auch irgendwie unternehmerisch tätige Partnerinnen, Partner, wie auch immer die Konstellation ist. Männlein, Weiblein, 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 Männlein, Männlein. Alles ja vertreten. Und ich sehe nur die beiden Extreme. Also einmal keine Meinung oder eigenes Leben. So dieses Mittelding.
Ja, habe ich auch bisher noch nicht so gesehen. Kann aber möglich sein. Ich möchte es nicht direkt verteufeln, aber ich persönlich, für mich wäre das der klassische 9-to-5. Also einen Partner zu haben, der einen klassischen 9-to-5-Job hat, dann Freitagabend im Feierabendbierchen da sitzt, das würde überhaupt nicht funktionieren.
Wenn die Wampe so langsam rausdrückt.
Ja, das ist ja jetzt Jahr
um Jahr wächst.
Das ist ja so eine philosophische Sache auch.
Du meinst die Wampe? Nein, ich weiß, du meinst nicht die Wampe.
Nicht die, aber...
Aber ganz am Rande, das Wort Wampe ist ein geiles Wort, oder?
Ja, aber ich glaube...
Kategorie Ratzke.
Ratzkefummel, Killer. Auf jeden Fall glaube ich, dass da einfach
Beutel auch... Beutel ist auch so ein altdeutsches Wort.
Beutel?
Ein altes deutsches so...
Beutel? Nee, ich finde, das ist nicht so alt.
Ich finde das Wort Beutel auch schön.
Naja, auf jeden Fall. Ich finde auch, da sind einfach die Interessen so weit auseinander, dass ich mir persönlich das nicht vorstellen kann, dass wir da überhaupt auf einen Nenner kommen, weil... Wir zum Beispiel können super viel reden.
Allein schon finanzielles Thema. Überleg mal, jemand verdient 60.000 im Jahr, was nicht wenig Geld ist. Ein Selbstständiger verändert eine kleine Variable und verdient halt einmal kurz 15.000, 20.000 mehr. Bis ich als Angestellter das habe, vergehen ja gefühlt Jahre. Und wenn der eine dann sagt, ja, ich habe jetzt einfach mein Angebot nicht für 5.000 rausgeschickt, sondern für 25.000 ist trotzdem verkauft, dann sitzt der andere da und denkt sich, fuck, bis ich 25.000 mehr mache oder... Nach Steuern, sagen wir mal 10.000, 12.000, da vergehen ja ein Jahrzehnt oder so.
Ja, kann es sein, dass da die Gegenpartei darüber nachdenkt. Aber es gibt natürlich auch Beziehungen, wo das, sag ich mal, dann irgendwie anders geregelt
ist. Also was ich sehe manchmal ist, wenn es ein bisschen über den Berg schon ist und nicht mehr so die Sturm- und Drangphase. Ich würde sagen, wir sind eher in der Sturm- und Drangphase.
Wir beide?
Ja.
Ja.
Ist es oft so, dass dann vielleicht ein Partner wieder einen relativ normalen Job macht, einfach so auch aus... Ich möchte eine Aufgabe haben, gründen. Und da geht es dann gar nicht um diesen finanziellen Aspekt.
Ja.
Also es geht darum, dass man halt irgendwie auch was macht. Und ich glaube, das ist ganz gesund, ehrlicherweise. Ja, vor dem Hintergrund ist die Konstellation trotzdem meiner Meinung nach einfacher, wenn beide irgendwie so denken. Oder halt, wenn eine Partei quasi produziert und die andere supportet.
Ja, das gibt es
nämlich auch. Das ist ja auch ein sehr häufiges Modell, was ja auch gut
sagen,
funktioniert.
Ja, es kann auch funktionieren. Aber jetzt, wenn, also die Frage an dich gerichtet, du würdest sagen... Kein 9-to-5-Partner, Partnerin.
Bei mir auch ist kein ebenso. Partner.
Ja, bei aktuell. Mir ist es, ich sag mal so, ebenso. Kann natürlich auch anders sein, aber das ist jetzt einfach unsere Meinung.
Und die ist richtig.
Die ist immer richtig. Es gibt hier keinen. Bei uns gibt es kein Falsch. dann.
Ey, sag mal, wie. Erst kommt die Feuerwehr, dann kommt die Kirchenglocke.
Könnte meinen, wir wohnen auf dem Dorf. Sind ja aber mitten in der Innenstadt.
Wir müssen übrigens die Fenster aufmachen, weil unser Büro leider die Heizung nicht ausschalten lässt, sich ausschalten lässt. Das heißt, wir arbeiten intensiv an der Erderwärmung gerade. So ungefähr mit 2 Grad.
Also, falls ich ein bisschen rot bin hier, nicht wundern, dass die hier Heizung
nicht. Warm.
Ich sitze hier mitten an der Heizung dran. Naja, okay. Frage Nummer 3. Ethik über Gewinn oder Gewinn über Ethik?
Ich glaube, das geht beides miteinander einher.
Ja.
Ich glaube, wer einen guten Mehrwert liefert und quasi produktiv ist, quasi weil er was macht und weil er es anfasst oder sie, ist es danach mehr wert, dann ist es ein wertvolleres Produkt und da ist die Ethik gleich gar keine Frage mehr.
Mhm.
Ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel, es gibt ein paar Geschäftsmodelle, die sind ethisch so auf einem Level, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt nicht mitmachen. Das würde mich.
Zum Beispiel.
Ja, keine Ahnung. Ich hätte keinen Bock auf Waffen. Ich hätte keinen Bock auf Menschenhandel in jeder Form.
Drogenhandel.
Drogenhandel auch nicht. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, der Outcome am Ende, irgendjemand, der das am Ende dann, sagen wir mal, in irgendeiner Art und Weise durch sich Gesundheit oder was weiß ich bezahlen muss, der ist so negativ, da hätte ich keinen Bock drauf.
Ja, ich sehe das auch ganz oft bei mir zum Beispiel in der Branche. Es gibt natürlich immer wieder verlockende Kooperationsangebote, die zahlen dann auch sehr viel, aber das sind dann Produkte, wo ich auf keinen Fall irgendwie Support anbieten würde.
So auch Glücksspiel oder sowas?
Ja, Lotto, das machen ganz viele. Oder die spanische Lotterie, die ist ja auch so als schwarze Lotterie gekennzeichnet, eigentlich eine illegale. Und ich sehe super viele große Influencer, die dafür Werbung machen, wo ich weiß, okay, die bekommen da einen Batzen Geld für. Aber irgendwie so die Ethik spielt da schon keine Rolle mehr. Oder Alkohol oder was es da alles gibt. Oder auch so.
Ja, Glücksspiel so, allgemein ist heftig.
Ja, oder so komische Instagram-Marken. Da werde ich auch täglich von angeschrieben. Also ich kriege am Tag gefühlt 20, 30 solche Anfragen, wo ich dann sagen würde, okay, ich könnte das Geld mitnehmen, wird mir dann
eine
goldene Nase verdienen.
Was wolltest du Goldenes verdienen dir gerade? Sag mal dein Sprichwort.
Nee, ich habe gerade überlegt, es hat echt lang gedauert, aber danke schön, dass du mir geholfen hast. Und ich würde es niemals machen, weil es einfach nicht ethisch ist und das würde auch nicht mit meinen Werten übereinstimmen und ich würde dann auch nicht die Kooperationspartner haben, die ich jetzt aktuell habe. Und das sind alles nur, ich sag mal so, sehr große Namen. Und die wundern sich dann, warum es nicht funktioniert, warum die Community denen nicht vertraut, warum irgendwie Marken nicht mehr mit denen zusammenarbeiten wollen und, und. Aber da haben sie halt kurzfristig viel Geld über die Ethik gestellt. Und ja, letztendlich haben die dann daraus, können die ihre Folgen ziehen. Also das ist...
Ich stelle jetzt die nächste Frage. Jetzt bin ich der Showmaster, okay? Wachstum durch Schmerz oder durch Freude?
Ich glaube, man kann nur durch Schmerz wachsen.
Ich auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen, jetzt würden jetzt vielleicht der eine oder andere verteufeln, aber diese Kackbewegung, dass alles lustig und nett sein muss gerade. Ich glaube auch, dass richtig Wachstum durch Schmerz funktioniert. Ist vielleicht auch ein schlechter Glaubenssatz. Man kann natürlich auch mal durch Freude wachsen. Aber initial, meistens muss ich mich erstmal eingrooven, bis ich weiß, wo die Kanten sind und da schlage ich die mir halt durch Schmerz halt ab.
Naja, ich finde, das ist eigentlich wie beim hier Muskeltraining. Mhm. Deine Muskeln wachsen auch nur, wenn du Muskelkater hast, als wenn du deine Muskeln, sag ich mal, verletzt und dadurch wachsen die. Also nur irgendwie so ein bisschen 3 Übungen, passiert da nicht viel.
Ein bisschen Springseil hüpfen.
Ja, oder...
Das kann auch intensiv sein.
Ja, es kann auch intensiv sein, aber ich spreche hier wirklich von dem aktiven Aufbau. Gibt es so Momente, wo du sagst, da bist du vielleicht auch so schmerzliche Momente, wo du so krass gewachsen bist, die dir richtig wehgetan haben?
Auf jeden Fall. Ein längerer, die Krankheit von meinem Vater, ein kurzer, als er gestorben ist. Als ich mal eine Klasse wiederholen musste in der 3. Klasse, das war auch schmerzvoll, aber wachstumsgefördert, fördernd. Mhm. Neben der Schule studieren war schmerzhaft, aber hat brutal gekickt. Das Play, jetzt Wonders zu öffnen, war sehr schmerzvoll. Und auch die ganze Reise zum Immobilieninvestor war auch schmerzhaft.
Mhm.
Gar nicht, weil es so arg wehgetan hat, auch einfach, weil es lang gedauert hat, weil ich ungeduldig bin, wie die meisten. Alle wollen schnell kurz reich werden, aber haben nicht die Zeit, darauf zu warten. Wie ist es bei dir? Hast du irgendwelche Momente?
Bei mir ist es ähnlich, ja, auch als meine Mutter gestorben ist oder als sie krank war oder auch bei mir die Schulzeit war auch extrem schmerzhaft. Studium ging dann wieder, aber ich hatte trotzdem immer mit den ganzen Themen zu kämpfen.
Auch Studium hast du gut performt.
Da war ich richtig gut, da hatte ich einen 1,4 Schnitt, glaube ich.
Ein Bonze. Streber, falsches Wort.
Ich wollte gerade sagen, also
Notenbonze.
Notenbonze. Ich habe auch echt viel gemacht für. Aber so generell die Zeit, ich war ja während dem Studium dann meine erste Selbstständigkeit. So dieses ganze Thema Selbstständigkeit. Ich habe natürlich auch super viele Fehler gemacht, auch finanzielle Fehler. Die mir in der Schule wird einem ja nicht beigebracht, wie es ist, selbstständig zu sein oder auf was man achten muss. Und da habe ich auch so viele Fehler gemacht am Anfang. Das war auch super, super schmerzhaft. Oder dann auch Verlust. Ich habe super viele Menschen in meinem Leben verloren. Auch viele sind gestorben. Und es zieht sich ja schon durch durch mein ganzes Leben. Also mein ganzes Leben ist ja schon von einem sehr starken Schmerz geprägt, sage ich mal. Mhm. Aber ich sehe es, klar, ich könnte es immer nur negativ sehen, aber ich sehe es auch verdammt positiv, weil ich einfach so viel weiter bin als ganz viele in meinem Alter. Manche studieren noch in meinem Alter.
Ja, allerdings.
Ja, das ist aber gar nicht so unwahrscheinlich.
Ich zum Beispiel.
Was?
Was?
Wer?
Ich. Hab, glaube ich, in deinem Alter
ja, aber studiert. Okay, du, weil du warst ja dann schon erfolgreich, sage ich mal, in dem Sinne. Du hast es dann auch beendet.
Langzeitstudent.
Bei dir war das Studium jetzt auch nicht so wichtig, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Das ist
nicht so, würde ich sagen, dass dadurch, durch diesen, ich finde deswegen Schmerz gehört einfach dazu.
Finde ich
Schmerz
auch.
Lässt einen jedes Mal wachsen, weil immer wenn ich enttäuscht wurde oder so, komme ich so stark zurück, weil dann mein Ego sagt, ich muss das jetzt irgendwie angreifen und anpacken und deswegen, also man kann mich hassen, aber das ist zum Beispiel dann auch für mich, wenn ich jemand nicht mag oder schlecht über mich rede, das ist für mich voll die Motivation, noch krasser zu werden.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Willst du den einleiten?
Okay. Nächste Frage ist, alle lieben dich, aber du bleibst broke oder du wirst gehasst und wirst reich?
Also ich hatte früher die alle lieben dich Einstellung und habe dann aber gelernt, dass das nicht funktioniert.
Dich lieben trotzdem auch voll viele.
Der Punkt ist,
das ist super beliebt.
Wenn du straight bist, mögen die Leute dich trotzdem. Ein paar werden dich hassen, aber die hassen nicht dich, sondern die hassen sich und ihre eigene Unfähigkeit. Und wir arbeiten zum Beispiel nur mit Rollen. Wenn jemand seine Rolle bei uns nicht erfüllt, ist es kein persönlicher Angriff. Keine Ahnung, wenn du jetzt dafür nur zuständig wärst, LKW-Reifen zu wechseln bei uns, wir haben keine LKWs, dann würdest du die Rolle nicht erfüllen, weil du einen LKW-Reifenwechsel auf keinen Fall hinkriegen würdest aktuell. Du könntest vielleicht darin ausgebildet werden, aber jetzt kannst du die Rolle nicht. Dann würde ich dir sagen, du erfüllst die Rolle nicht und wir brauchen jemand anderen in der Rolle dann und dann brauchen wir für dich eine neue Rolle oder es gibt keine Rolle für dich.
Mhm.
Und das ist ehrlich, aber es ist straight und das führt schon dazu, dass Leute sagen, emotional attached irgendwelche unrelevanten Themen aufbringen, aber im Großen und Ganzen sind die Leute eher dankbar dafür, wenn man klar und ehrlich ist zu ihnen, finde ich. Das heißt, alle lieben dich funktioniert gar nicht.
Ja, aber alle lieben dich und du bleibst broke oder alle hassen dich oder was war es alle?
Ja, grundsätzlich ist es schon...
Du wirst gehasst, wirst reich. Also jetzt mal einfach...
Ein paar hassen mich und dann ich werde trotzdem reich. Das ist die Alternative auf jeden Fall.
Aber bei dir ist es eigentlich, passt die Frage nicht so gut, weil du bist schon echt sehr beliebt und ich kenne eigentlich niemanden jetzt direkt, der dich nicht leiden kann.
Ja, vielleicht gibt es ein paar, aber...
Du bist halt irgendwie ein sympathischer Dude.
Ich hinterlasse halt ungern Schlachtfelder und versuche die Themen, die entstehen, immer zu lösen. Es klappt nicht immer, aber
also
meistens...
Also bei dir ist es, du wirst geliebt und wirst reich. Bist reich. Also ich habe auch kein Problem, gehasst zu werden und reich zu werden.
Ja?
Habe ich gar kein Problem mit. Also es kommt ja auch auf die Person drauf an. Ich habe lieber einen ganz kleinen Kreis von Menschen, die mich wirklich kennen und mich lieben, so wie ich bin.
Ja.
Als dann ganz viele Menschen um mich zu haben, die alles so tun, als würden sie mich lieben. Und nur weil ich denen gefallen will, gehe ich nicht meinen Zielen nach oder mit dem ich Geld verdiene. Und es ist ein bisschen einhergehend mit meinem Beruf.
Ja, das stimmt.
Also da gibt es so viel Konkurrenz und Neiddenken. Und wenn ich jetzt auf jeden irgendwie jedem das Recht machen wollen würde, dann könnte ich auch meinen Beruf, sage ich mal, an den Nagel hängen. Das macht dann...
Das stimmt, das geht gar nicht.
Deswegen.
Nächste Frage.
Auch spannend. Würdest du bei deinem Partner bleiben, wenn du wüsstest, er wird dich immer klein halten?
Nö.
Könnte das nicht? Nö.
Auf keinen Fall, das macht keinen Sinn. Da würde ich sofort einen Exit... aktivieren. Aber nicht planen, sondern machen. Also
da frage ich mich auch, ob der Partner oder die Partnerin einen wirklich liebt oder ob der oder die sich selbst so sehr liebt, damit sie nicht oder dass sie nicht damit klarkommt, dass du erfolgreich bist. Es gibt ja auch so Narzissten. Ich finde, das ist eigentlich der perfekte narzisstische Begriff dafür.
Eigentlich schon, ja. Also wir sehen das ja auch im Freundeskreis bei manchen, sagen wir Bekanntenkreis bei manchen Leuten. Mhm. Und nachher ist jeder seines Glückes Schmied. Wenn ich sehe, dass ich selber in so einer suboptimalen Kacksituation bin, dann muss ich halt entweder die lösen oder halt die Quittung kriegen, dass ich halt ein langweiliges oder Umständen unterdrücktes Leben führe. Ich meine, jeder hat ja die Möglichkeit auszubrechen. Es kommt dann irgendwie gleiche Chancen und so. Aber im Endeffekt kann jeder sagen, nee, so nicht. Ich mache doch lieber anders.
Ja.
Und die Richtung einschlagen, die neue, vielleicht gesunde.
Wollte ich gerade sagen.
Klein gehalten werden ist ja sehr ungesund.
Ja, das macht einen am Ende dann auch kaputt. Und die, ich sag mal, der Partner oder die Partnerin bekommt so eine Macht über einen, dass es irgendwann immer schwieriger wird, aus dieser Situation rauszukommen. Deswegen lieber frühzeitig da die Grenze ziehen. So, das nächste. Würdest du dein Erspartes aufgeben, um endlich das zu tun, was dich erfüllt, oder Sicherheit vorziehen und dich weiter verbiegen? Ist ja eigentlich, trifft ja auch schon wieder auf die Selbstständigkeit zu.
Die Frage ist auch, meine Philosophie ist, dass ich aus einem Teil meiner Erträge meinen Lebensunterhalt bestreiten will.
Mhm.
Und das ist meine Freiheitsdefinition oder vielleicht auch Sicherheit. Und wenn ich den Kapitalstock verbrauche, um irgendwas zu machen, was ich geil finde, Formel-1-Auto fahren, finde ich geil, dann bringt es mich ja sehr kurz voran und dann ist aber vorbei. Deswegen würde ich das tendenziell nicht machen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob die Beschreibung verbiegen, die ist natürlich sehr intensiv gewählt. Aber
ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen mehr oder darauf bezogen war, ob du sagst, okay, du gehst ein Risiko ein, um etwas zu machen, was dich erfüllt, was aber erstmal auch kostenintensiv ist.
Ja, das
ist
sowieso immer. Ich springe immer.
Genau, so habe ich nämlich die Frage verstanden.
Okay, ja.
Weil dann würde ich immer auch das Erste wählen, dann lieber erstmal mein Erspartes angehen. Natürlich, es sollte nicht so sein, dass man dann auf einmal auf der Straße lebt, sondern sich einen Limit setzen, das Ersparte investiere ich dafür, um vielleicht, sag ich mal, in die Selbstständigkeit zu gehen oder ein Produkt rauszubringen oder irgendwie die Fortbildung zu machen, die mich vielleicht dann irgendwann weiterbringt. Es kann auch im ganz normalen Angestelltenjob sein, sag ich mal. Bevor ich dann sage, okay, ich tue den Groschen überhaupt gar nicht anfassen und bleib halt da in dem Konstrukt, wo ich aktuell bin und lass oder verbieg mich dann halt, mach das halt, weil ich es irgendwie machen muss.
Würde ich dir zustimmen.
Die nächste Frage, dein Partner, deine Partnerin verdient deutlich mehr. Ziehst du mit oder ziehst du dich zurück? Aber das ist so ein bisschen auf die eine Frage noch mal ein bisschen.
Ich ziehe mich zurück. Soll die Alte doch mich finanzieren? Sugar Mama.
Sugar Mama ist schon nicht schlecht.
Fände ich gut. Also Sugar, du kannst ruhig mich finanzieren.
Gut. Aber viele Männer haben da ein richtiges Ego-Thema.
Es geht ein bisschen auf die andere Frage davor. Das betrifft beides. Ich glaube, dieses Thema, ich riskiere alles, um irgendwo hinzukommen. Oder ich bin irgendwann mal finanziell frei oder so, als Folge von dem. Oder auch das hier, was ja eigentlich auf finanzielle Freiheit anspielt, ist ja eigentlich ein Glaubenssatz von armen Menschen, weil jeder, der finanziell frei wird, arbeitet trotzdem und geht einer Aufgabe nach.
Mhm.
Und alle, die nicht arbeiten wollen, die werden nie finanziell frei werden, weil sie das verkennen. Alle Leute, die ich kenne, die finanziell frei sind und umso finanziell freier ich werde, umso mehr stelle ich fest, dass ich trotzdem Sachen machen will. Also ich will ja nicht nichts machen. Und
ja.
Ein aktives Einkommen wird immer bestehen bleiben und deswegen ist das für mich ja das ähnliches Thema bei diesen zwei Themen. Ich glaube, dass es ein Loser-Mindset ist, wenn man einen Partner will, der viel verdient, weil man dann chillen kann oder seinen Lifestyle pflegen, den man pflegen möchte. Für mich ist die typische Definition davon Pilates, Chai Matcha Latte, G-Klasse und Sonnenbrille.
Ist ja auch eine aktive Entscheidung, die dann auch, ich sag mal so, der Partner oder die Partnerin, sage ich mal, erstmal tragen muss.
So ist es. Und deswegen glaube ich ja, da ist viel Gefahr drin tatsächlich.
Ja, ich habe das auch so ein bisschen so interpretiert, dass es gibt es ja auch oft, dass dieser Neid in Beziehungen stattfindet, wenn eine Partei mehr Geld verdient als die andere. Und ich sehe das oft in der umgekehrten Rolle, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. Und dass sich der Mann dann eher zurückzieht und so ein bisschen nicht einen Hass auf die Frau sich aufbaut, aber so sich in seiner Männlichkeit angegriffen fühlt.
Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen.
Oh ja, und ich merke das auch. Und es gibt auch ganz oft Diskussionen. Also von mir getriggert fühlen sich die meisten Männer so um die 30. Und das ist so ein ganz empfindliches Thema, weil irgendwie bei vielen Männern ist noch im Kopf, dass die Frau muss daheim sein, die Wäsche machen, kochen, sich um Kinder kümmern und die darf nicht mehr als Mann verdienen, weil wofür ist ein Mann dann noch da? Also das ist das Denken vieler Männer.
Mhm.
Und dass viele Männer nicht damit klarkommen, wenn eine Frau finanziell mehr verdient als er.
Ja, da werden sie in der Zukunft viel Spaß haben. Ich glaube, dass das deutlich ausgeglichener werden wird und da wird es für viele Leute das Buch Ego is the Enemy geben. Als Erleseempfehlung und ganz viel Meditation und Loslassübungen.
Ja. Ja, das ist ein Thema, was halt auf uns zukommen wird, was ich als Frau super finde.
Ich finde das auch lustig. Ja.
Dann würdest du bei jemandem bleiben, der dich finanziell absichert, aber emotional verhungern lässt?
Nein, du?
Nein.
Mhm. Macht keinen Sinn.
Ich finde, so eine Beziehung und so Emotionen sind mit das Schönste und das Wichtigste auf der Welt. Finanzen hin oder her.
Ich glaube, dass ja die finanzielle Geschichte manchmal vielleicht für viele initialer Trigger sein mag oder einen hohen Anziehungseffekt hat, aber nachher macht es einen dann trotzdem krank, wenn es nicht funktioniert.
Deswegen sind auch so viele Damen in Dubai so schlecht drauf immer, die mit ihren etwas älteren Herren unterwegs sind.
Tony Robbins hat das mal geil beschrieben.
Die ziehen nämlich immer eine Schnute, wo ich mir so denke, du lebst gefühlt schon das beste Leben, aber bist trotzdem so schlecht drauf.
Ja, wahrscheinlich hat der letzte Botox-Filler nicht gut gefühlt. Aber wie dem auch sei, er gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als alte weiße Männer, die reich sind und schlecht drauf. Und für mich ist das dort auch.
Frauen doch dasselbe.
Genau, das ist genau die gleiche Definition dort, weil da sieht man das, die sind echt wirklich schlecht drauf. Obwohl der Rocket G800, G900 gut ballert.
Ja.
Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Du hast Erfolg, deine Partnerin stagniert. Unterstützt du oder wächst du daraus?
Also ich würde meinen Partner immer unterstützen. Aber wenn ich merke, also es kommt immer drauf an, in welche Richtung das geht. Wenn ich merke, dass mein Partner oder meine Partnerin, dass sich da die Interessen einfach in eine ganz andere Richtung dann entwickeln und man auch keinen Nenner mehr findet, dann finde ich das immer auch schädigend, sage ich mal, für eine Beziehung.
Ich finde, wir unterstützen uns eigentlich die ganze Zeit schon.
Ja, nee, ich finde es auch wichtig. Ich finde, es ist wichtig für eine gesunde Beziehung. Wenn der eine Partner anfängt, irgendwie dem Partner, der Partnerin in den Rücken zu fallen, dann geht es schon mal in eine falsche Richtung und dann sollte man sich vielleicht auch entweder natürlich erstmal sprechen und falls es nicht funktioniert, sich dann, sage ich mal, oder vielleicht einfach getrennte Wege dann gehen.
Ich glaube, das ist tatsächlich echt so, ja.
Würdest du deinen Kindern beibringen, so mit Geld umzugehen wie du?
Ja, ich glaube grundsätzlich schon. Ich finde es ein schwieriges Thema. Gut, wir haben jetzt noch keine Kinder, aber ich sehe es bei vielen Bekannten, die auch relativ, wo es ganz gut läuft, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und bei uns lief es früher auch gut und dann lief es ganz schlecht und dann durfte ich selber wieder anfangen von null. Und es ist, glaube ich, sehr ungesund, wenn man nicht bei null anfängt, ehrlicherweise.
Ich sehe das auch bei ganz vielen Kindern in meiner Umgebung, dass die Kinder, die aus, ich sag mal, so einem guten Elternhaus kommen, super verzogen sind. Von Anfang an. Also auch was die teilweise schon sagen, wo ich mir so denke, boah.
Wir haben drei Autos, warum habt ihr nur eins? Habe ich letztens gehört.
Ja, das war auch so ein bisschen so, well, okay. Manche haben kein Auto, manche würden sich freuen, wenn sie sich ein Bahnticket leisten können.
Ja, schwierige Aussagen manchmal.
Genau, und das fängt halt schon im Kindesalter an und da weiß ich jetzt schon, das wird richtig schwierig in der Zukunft. Auch der Geldumgang, wenn du einfach alles bekommst, also wirklich jedes Spielzeug. Du freust dich auch nicht mehr drauf, du wirst richtig undankbar. Und also ich fand das bei mir damals auch angenehm. Ich habe nicht alles bekommen. Es gab dann halt zu den Events, zu Weihnachten und zum Geburtstag habe ich ein Geschenk bekommen jeweils. Und ich habe mich so über dieses Geschenk gefreut und es war auch mein Highlight. Ich konnte mich damit super, also wirklich stundenlang damit super beschäftigen. Und ich bin dafür dankbar, dass ich das so gelernt habe und dass ich dann auch zum Beispiel früher, wenn ich was haben wollte, habe ich meine Eltern nie gefragt, ob ich das zum Beispiel dieses Scooby-Doo, kennst du diese,
klar.
Diese Dinger, diese Plastikschnürchen, wo man dann so Anhänger oder Armbänder draus basteln konnte. Und das hatten alle Freundinnen von mir. Und ich habe mich nicht getraut, meinen Eltern zu fragen, ob ich das bekomme. Was kostet das? 1-2 Euro, wenn überhaupt. Und habe ich erstmal mit irgendwelchen Nähfäden, die wir daheim hatten, also mit, wo man halt Sachen zusammengenäht hat wieder, habe ich das dann ausprobiert und das halt die ganze Zeit gemacht. Und dann, irgendwann habe ich es mal bekommen und darüber habe ich mich dann richtig gefreut. Aber ich hatte nie so die Möglichkeit, direkt darauf dann zuzugreifen, weil es mir dann auch unangenehm war, zu fragen. Und vielleicht hat es auch geholfen, sage ich mal, in meiner jetzigen Zeit, weil ich bin schon sehr lösungsorientiert. Wenn ich was nicht bekomme oder habe, überlege ich immer, wie kann ich es denn...
ChatGPT.
Nee, nicht unbedingt, aber so...
Du hilfst dir schon selber.
Ich kann mir die ganze Zeit selber helfen und ich finde zu allem eine Lösung, auch wenn ich da keinen Zugriff drauf habe. Und das fand ich so wichtig, im Kindesalter zu lernen. Und ich hätte es vielleicht nicht gelernt, wenn ich wirklich alles bekommen hätte. Ja, deswegen auch so der Geldumgang oder ich musste früh arbeiten. Wenn ich was wollte, musste ich halt mir mein Taschengeld verdienen. Und mein Taschengeld habe ich dann, sag ich mal, auch oft angespart. Also auch wenn ich zum Beispiel fürs Essen Geld bekommen habe, habe ich das Essensgeld oft einfach nicht dafür benutzt. Habe mir dann vielleicht was, wenn ich, sag ich mal, 5 Euro bekommen habe, nur was für 1 Euro gekauft, die restlichen 4 Euro gespart. Mhm. Und wenn ich was wollte, habe ich das dann mir kaufen können. Oder halt dann weiter gespart. Ja.
Bis es für die erste Speedy gereicht hat.
Ja.
Das ist ja auch ein großes Investment für so ein junges Mädchen.
Ja, das fanden viele dann komisch, dass ich, aber ich habe sehr lange drauf gespart, aber es war halt dann damit möglich. Oder dass ich dann eine Immobilie gekauft habe. Ja, ich benutze sie gerade auch wieder voll gerne.
Ja.
Die kommen gerade wieder, die Speedies.
Stimmt, die Immobilie, ja. Du hast dir deine erste Immo mit 20 gekauft, oder?
Nein, mit 19.
Besser noch.
Ja.
Aber jeder ist so langsam.
Das ganze Geld dafür habe ich mir auch erarbeitet.
Ja, Parkplatzeinweiserin.
Zum Beispiel.
Kommen wir zu unserer letzten Frage. Wärst du lieber geizig oder würdest du lieber arm enden, um mit anderen mithalten zu können?
Boah, schon geizig. Also ich bin schon sehr bewusst, wenn ich Sachen, also wenn ich Geld ausgebe. Ich merke das bei manchen, die kaufen sich Dinge nur, um irgendwie den anderen zu gefallen, aber nicht, weil es denen gefällt. Und ich kaufe mir Dinge nur, sage ich jetzt auch so mit Ende 20, die 18-jährige Marissa war da vielleicht auch ein bisschen anders, aber mit Ende 20 sage ich, dass ich mir nur Dinge kaufe, die mir auch gefallen und die mir Spaß machen. Auch dieses ganze Autothema, ich mache das nicht, um irgendjemanden zu beeindrucken, sondern weil es einfach eine Sache ist, die mir unglaublich Spaß macht und weil die mich erfüllt. Aber ich sehe ganz oft das Gegenbeispiel, dass sich ganz viele nur irgendwelche Handtaschen oder Schuhe oder sonst was kaufen, um irgendwie einen bestimmten Status nach außen darzustellen, den sie aber überhaupt gar nicht, sage ich mal, sich leisten können. Oder auch gerade bei vielen Influencern, die sich dann ihr erstes Geld alles für Taschen raushauen und dann kommt das Finanzamt und dann war es das. Dann sind sie wieder...
Dann wird geflext.
Deswegen immer, ja, ich wäre lieber, also ich bin lieber geizig als
broke
und irgendwie mit anderen mithalten zu müssen.
Ja.
Wie ist
das
bei dir? Also ich bin jetzt auch nicht so geizig, dass ich dann irgendwie jeden Cent von irgendjemandem mit irgendwie zurück will. Das hatte ich auch schon.
Und ich teilen unser Essen auf den Cent, genau.
Auf den Gramm genau.
Ja, geil. Nein, haben wir noch nie gemacht. Aber,
Weil ich bin null geizig.
Ich bin auch nicht geizig, aber ich habe auch keinerlei Allüren, irgendjemandem irgendwas zu zeigen.
Ja.
Also das brauche ich gar nicht.
Nee.
Ich habe keine Markenklamotten. Ja, Autos finde ich gut. Aber die finde ich zum Fahren gut und nicht zum Zeigen. Bin ja kein Carfluencer. Und, aber das ist auch was anderes wiederum. Und ja, deswegen bin ich auch, ich finde geizig ist das falsche Wort, aber bewusst.
Ja, aber wenn jetzt entweder oder, also ich wäre lieber geizig, als irgendwie anderen safe. Leuten irgendwie zu gefallen zu wollen und dann irgendwie dann arm zu sein danach. Ja. Deswegen, also, aber geizig würde ich sagen, sind wir beide nicht. Wir laden sehr oft auch Menschen ein.
Ja, das stimmt.
Und sind da jetzt nicht so kleinlich, würde ich mal sagen.
Auch wenn sie mein Brot wegessen.
Oder mein Wasser wegtrinken.
Und meins auch.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Jetzt hast du mich wieder draufgebracht.
Das ist unser Closing sozusagen für heute.
Ja, ja, da würde ich sagen, beenden wir hiermit die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Die nächste Folge erscheint nächste Woche Montag. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.